gegründet. Und ihm war es wichtig, eine Gemeinde zu gründen, die ausgerichtet ist nach dem Neuen Testament und ganz speziell in der Apostelgeschichte. Also es lohnt sich mal, mit ihm zu beschäftigen. Übrigens ist es total witzig, der sieht aus wie mein Kickbox-Lehrer übrigens, fast wie eineiige Zwillinge, fand ich jetzt auch mal interessant. Auf jeden Fall, dieser Hermann Heinrich Grafe, der war wirklich, der brannte für Jesus. Und er war damals, wenn man sich da ein bisschen beschäftigt, er war damals rumgereist nach Frankreich und ist in so eine Bewegung reingekommen, den Reveal, also in eine Erweckungsbewegung, und hat das dann quasi mit nach Deutschland genommen und dann die FEG gegründet. So könnte man das grob sagen. Und der hat dann in Siegerland gewirkt und sein Schwager auch. Und die haben hier quasi, er ist der Grund, warum hier überall diese Gemeinden entstanden sind. Ist auch sehr interessant, sich mit ihm zu beschäftigen, und ist auch sehr erbaulich. Er hat sehr erbaulich geschrieben. Und wenn man seine Schriften liest, sein Tagebuch, was er hatte, das ist ungefähr hier so dick, doppelseitig bedruckt, und das ist nicht so ein Tagebuch wie, ja, liebes Tagebuch, heute gab's Kohlsuppe zu essen, sondern das sind so Meditationen über die Bibel. Das sind Gedanken, die er hat über den Glauben und über Gemeinde, und da kann man seine Theologie kennenlernen, das ist total interessant. Und wenn man sich das durchliest, dann kommt man immer wieder auf die Apostelgeschichte bei ihm. Er sagt, also er kommt immer wieder und schreibt über die Apostelgeschichte, meistens über die Apostelgeschichte 2, 42. Wisst ihr, was da drin steht? Apostelgeschichte 2, 42. Wer war als letztes aus dem Hartmut?
Sie blieben aber beständig.
Da muss ein Gast kommen aus Bad Dürkheim, ne? Ja, genau, der Hartmut. Sie blieben aber ständig in der Lehre der Apostel, im Gebet. Und diese Einheit der Gemeinde und diese Anfänge der Gemeinde, wo Friede, Freude, Eierkuchen war, ja, wo sich 3000 Leute bekehrt haben, wo es wirklich noch richtig kuschelig und schön war und alle haben ihre Sachen verkauft und in einer großen Gemeinschaft gelebt, das hat ihn begeistert. Dieses wirklich Ursprüngliche im Glauben, dieses Ursprüngliche in der Gemeinde. Das ist quasi da, wo wir als FEG herkommen. Und es zeigt uns, und dass es gut ist, einen Blick zurückzuwerfen an den Ursprung der Gemeinde. Wo kommen wir eigentlich her? Warum sind wir eigentlich Gemeinde vor Ort? Die Reformatoren nannten das diese Ecclesia Semper Reformanda, also immer wieder dieses Neureformieren, wieder gucken, was ist unser Ursprung. Das könnt ihr euch auch zu Nutzen machen, dieses Prinzip, wenn es um eure Ehen geht, ja, dass man so nach 20 Jahren Ehe sich nochmal überlegt, ja, warum habe ich eigentlich die Frau geheiratet oder den Mann? Ja, da gab es ja Gründe wahrscheinlich für. Und das kann die Ehe wieder beleben. Ne? Nur mal so als kleiner Tipp. So, und das soll auch die Gemeinde wieder beleben. Ehe und Gemeinde hat ja sowieso viel miteinander zu tun. Ne? Dieses Verhältnis Gott und Gemeinde und Ehepartner. Aber wir werden jetzt eine Predigtreihe heute starten. Wir werden uns in 11 Predigten, werden wir durch die Apostelgeschichte gehen. Wir kommen nur bis Kapitel 6. Und das machen wir auch hier mit 7 Meilenstiefeln. Aber wir beschäftigen uns jetzt mit der Apostelgeschichte. Und das ist eigentlich ganz schön, wir können uns ein halbes Jahr damit beschäftigen und ihr könnt die 2, 3, 4, 5 Mal hoch und runter lesen in verschiedenen Übersetzungen und euch richtig mit der Apostelgeschichte auseinandersetzen, weil ich glaube, da ist so viel Kraft und Power drin, für uns als Christen, für unser christliches Leben, für unseren Glauben, das kann richtig was bewirken und bewegen, dass wir uns so intensiv mit unserem Ursprung auseinandersetzen können. Am Anfang möchte ich mit uns beten und dann lese ich uns die ersten 11 Verse. Mit denen werden wir uns heute auseinandersetzen. Und genau, dann bete ich erstmal mit uns. Herr, lieber Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Apostelgeschichte, dass wir uns hier einfach angucken können, wie du die Gemeinde gestartet hast, warum wir hier vor Ort sind, warum wir nach 2000 Jahren, ja, warum es eine FEG hier in Rodenbach gibt und eine Kirche und eine Versammlung. Ja, es war nach deinem Plan und das hat damals vor 2000 Jahren begonnen. Und du siehst, wie man sich über Jahre entwickelt und wie sich Sachen auch auseinanderleben können. Und ja, es ist einfach gut, auch nochmal einen Blick zurückzuwerfen auf das, ja, was du damals im Kopf hattest, welche Gedanken du hattest, als du Gemeinde gegründet hast, als du Gemeinde geschaffen hast. Und ja, da bitte ich dich, dass du uns einfach befähigst und dass du uns deinen Heiligen Geist schenkst, der uns ja einfach aufzeigt, was wichtig für uns ist als Gemeinde heute. Was wir übernehmen können, was wir besser sein lassen können, was wir lernen können, einfach aus deinem Wort. Und ich bitte dich, dass du dieses Feuer wieder in uns entfachst, dass du deinen Heiligen Geist sendest, dass er ja, uns ja diese Kraft des Heiligen Geistes schenkt, die wir ja einfach auch in der Apostelgeschichte sehen und die wir brauchen, um Reich Gottes zu bauen. Und so bitte ich dich dafür, dass du uns heute berührst, uns veränderst, uns aufzeigst, was du möchtest, dass du uns begegnest, ja, dass wir dir, den Lebendigen, begegnen, heute in deiner Predigt, im Abendmahl und in der Musik und mit allem, was wir hier im Gottesdienst tun. Und so bitte ich dich um deinen Segen. Amen. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisung für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinen Leiden und Sterben zeigte und denen er viel überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, das ist sehr sympathisch, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspanne und Zeitpunkt zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegend der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er von ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zu ihm im Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, stand mit einem Mal zwei Männer in leuchtenden weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn gesehen habt. Kurz zur Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte wurde wahrscheinlich Mitte der 60er Jahre im ersten Jahrhundert geschrieben und wurde mit Griechisch übersetzt mit Taten, mit Handlung oder Akt. Also die eine englische Bibel haben, die wissen das, das wird überschrieben mit Acts. Und diese Übersetzung, Prachetai, diese Handlung, das ist quasi, das zeigt an, was das für ein Genre ist, was für eine Art Text das quasi ist. Und diese Überschrift, dieses Genre, wurde in der Artikel dafür verwendet, um Heldentaten von Städten oder Personen einfach anzuzeigen. Also zu sagen, das ist so ein Genre. Und das hilft uns zur Einordnung des Bibeltextes. Der Text hat den Anspruch, den ich eben gelesen habe, ein historisches Werk zu sein. Keine Mythenerzählung, keine irgendwie fromme Geschichte, irgendwas Beispielhaftes, sondern dieser Text soll historisch sein. Also alles das, was wir gelesen haben, was wir noch lesen werden, das ist wirklich so passiert. Ist ein historischer Text mit einer theologischen Aussage, also mit einer Aussage, die uns etwas über Gott erzählt, über Jesus, die uns Gottes Handeln beibringt und zeigt und aufzeigt. Es sind keine Märchen und keine Mythen. Die Apostelgeschichte ist eigentlich ein Doppelwerk. Sie ist quasi der Teil B. Wisst ihr denn, was der Teil A ist? Das Lukas-Evangelium, genau. Was wissen wir über Lukas, den Autor des Lukas-Evangeliums? Eigentlich wissen wir über Lukas nicht viel. Er wird nur dreimal im Neuen Testament erwähnt. Was wir wissen ist, dass Lukas ein Weggefährte von Paulus war. Er begleitete ihn auf einigen Missionsreisen, war mit ihnen in Rom, bis zuletzt auch, als Paulus im Gefängnis war. Was wir noch wissen, ist, dass Lukas ein gebildeter Mann war. Er war Arzt vom Beruf und konnte hervorragend schreiben. Also die Bibelwissenschaftler, die sich mit dem Bibeltext auskennen und die auch wissen, was gutes Griechisch ist und was schlechtes Griechisch ist, die sagen hier, Lukas, der hat ein astreines Griechisch einfach drauf gehabt. Der war richtig gut. Lukas war kein Jude, sondern er kam aus Antiochien. Das war damals, gehörte das zum Syrischen Reich, heute ist es in der Türkei. Und das, was wir noch über Lukas wissen, ist, dass er, das wissen wir aus so einem Vorwort, aus so einer apologetischen, also eine Verteidigungsschrift gegen Markion aus dem 2. Jahrhundert. Da steht Folgendes drin in der Überschrift über den Lukas-Evangelium. Lukas, er diente den Herrn ohne Ablenkung, hatte keine Frau oder Kinder und im Alter von 84 Jahren entschlief er im Boetia, das ist in Griechenland, voll des Heiligen Geistes. Was für ein Zeugnis von diesem Apostel Lukas. Er war voll des Heiligen Geistes. Das wäre doch schön, wenn wir das auf unserem Grabstein stehen haben. Manuel Flessenkämper. Er war voll des Heiligen Geistes. Also was ist das für eine Aussage, wenn das dann auch da stimmt, wenn das Leute über einen sagen? Was sind die zentralen theologischen Aussagen in der Apostelgeschichte oder generell in den Schriften von Lukas? Das sind vier Stück. Eine ist, eine zentrale theologische Aussage ist, Lukas geht es um die Erlösung. Im Lukas-Evangelium sehen wir, wie Jesus Christus auf die Welt kam, seine Mission, er kam auf die Welt, wir sehen sein Leben und sehen, was er geleistet hat, was er vollbracht hat. Und das ist nämlich die Erlösung für die Menschen, die Befreiung der Menschen von Sünde und Tod und Teufel. Ja, das sehen wir im Lukas-Evangelium. Und in der Apostelgeschichte lesen wir dann, wie sich diese Erlösung quasi auswirkt und wie Menschen quasi erlöst werden. Also Lukas-Evangelium, Jesus schafft Erlösung, Apostelgeschichte, sehen wir, wie sich das auswirkt, wie Menschen zum Glauben kommen, befreit werden und wie sich das dann gestaltet. Wir sehen auch, dass die Erlösung für alle Menschen da ist und nicht nur für die Juden, für alle Menschen. Das zweite Thema bei Lukas ist das Wachstum und die weltweite Ausbreitung der Kirche. Hier geht es um die Mission Gottes, die Missio Dei. Ja, so nennt man das, die Mission Gottes. Wir sehen, wie die Kirche gebaut wird, wie die Jünger zu Zeugen Jesus werden, wie Menschen verändert werden und Zeugnis abgeben von Jesus Christus. Ein weiteres Thema ist der Heilige Geist. In kaum einem anderes Buch in der Bibel lesen wir so viel wie in der Apostelgeschichte über den Heiligen Geist. 66 Mal wird der Heilige Geist genannt. Das sollte uns zu denken geben. Die Kirche wird gestartet. Und in welcher Kraft? Nicht in der Kraft der Menschen. Es wird die Kirche, die Gemeinde Gottes, das Reich Gottes, wird nicht mit der Kraft von Menschen gebaut, mit den Ideen und den guten Gedanken und der Power von der Menschen. Nein, es wird mit der Kraft des Heiligen Geistes gebaut. Und deswegen hat die Kirche auch nur Bestand. Und deswegen ist es auch Gottes Werk und nicht Menschenwerk. Der Heilige Geist gibt Kraft und leitet die Mission der Kirche. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Und noch ein weiteres wichtiges Thema ist das Reich Gottes, also das Königreich Gottes. Jesus Christus, der lebendig auf dem Thron sitzt und sein Reich ausbreitet auf diese Erde und gestaltet. Also nehmt euch einfach mal das nächste halbe Jahr einfach Zeit. Ihr könnt eine Hörbibel hören oder einfach eine Bibel schnappen und lest euch mal das Lukas-Evangelium durch und guckt einfach mal, was das mit diesen vier Themen zu tun hat. Also Erlösung, Mission, Heiliger Geist und Reich Gottes. Und genauso mit der Apostelgeschichte. Achtet mal auf diese vier Themen und guckt einfach mal, was das mit euch, mit Gott, mit uns zu tun hat. Lukas beginnt in der Apostelgeschichte sehr hervorragend mit so einem einleitenden Teil. Das sind diese ersten 11 Verse. Da überlappt sich quasi das Lukas-Evangelium mit der Apostelgeschichte. Und er fängt an im ersten Vers: Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Von seinem ersten Auftreten an. Hier haben wir den ersten Teil des Berichts, das ist ja das Lukas-Evangelium, wo er beschreibt, was Jesus gelehrt und getan hat. Und er schreibt diesen Theophilus an. Wisst ihr, was Theophilus heißt? Ihr kennt bestimmt einen, der so heißt. Gottlieb, ne? Kennt jemand Gottlieb von euch? Ja, ne? Nee? Doch, deiner. Gottlieb. Und Gottlieb, Theophilus, ist quasi der Auftraggeber von Lukas. Der ist quasi schuld, warum das Lukas-Evangelium geschrieben wurde. Er hat Lukas, den Arzt, engagiert und hat ihn auf eine Missionsreise geschickt. Er sollte, oder auf eine Research-Reise quasi, und er sollte rumreisen und er sollte das alles überprüfen und gucken, was über Jesus gesagt wurde. Wahrscheinlich war Theophilus ein reicher Christ, wahrscheinlich ein Beamter dieser, in der Lukas-Evangelium lesen wir das, dass er einen Titel hat, dieser Hochverehrter. Das ist sowas wie so ein Titel wie Hochwürden zum Beispiel, ja. Braucht er mich nicht nennen, macht man ja auch nicht mehr. Obwohl, wäre cool. Ja. Aber dieses Hochverehrter ist halt ein Titel und das ist so ein Beamtentitel von Theophilus. Und Theophilus war ein Christ, der einfach wissen wollte hier, vielleicht hat er Zweifel gehabt und hat gesagt, hier stimmt das überhaupt, was die alle über Jesus sagen. Und hat halt das Geld gehabt und hat dann den Lukas engagiert und gesagt, hier, ich bezahle dir Geld, ich gebe dir ein Kamel oder einen Esel und noch ein paar andere Leute, die die Schriftrollen haben. Lukas hat das Allermeiste geschrieben im Neuen Testament. Wenn man die Sachen zusammennimmt, hat Lukas den größten Part im Neuen Testament geschrieben. Und dazu braucht man Unmengen von Papyrus. Die hatten ja damals nicht so die Bücher wie wir oder iPads oder was weiß ich, sondern die brauchten jemanden, der diese Dinger trägt und wo Lukas alles aufschreibt. Und deswegen war er wahrscheinlich auch nicht allein unterwegs. Und er ist dann rumgereist und hat das alles nachgeprüft, was über Jesus erzählt wird. Also der hat Maria angerufen und gesagt, Maria, ich komme die Tage mal nach Galiläa und ich würde gerne mal mit dir reden und erzähl mir doch mal, wie war das denn mit Jesus und mit der Geburt. Ja? Und wenn man sich das mal anguckt, ja, wie detailliert das Lukas-Evangelium ist, das ist schon echt Wahnsinn. Also er hat das nachgeforscht, er hat mit Augenzeugen geredet und hat gefragt, hier, wie war das wirklich so? Der hat wahrscheinlich mit Lazarus gesprochen und hat gesagt, hier, wie war das denn hier, tot sein und wie ist das mit dem Rauskommen und war das wirklich so? Und Maria und Martha und dann war der bei... Deswegen sehen wir auch so viele Heilungsgeschichten auch da drinne, weil er auch Arzt war und hat das dann quasi examiniert und hat halt geguckt, ob das so stimmt und hat das dann alles geordnet aufgeschrieben für Theophilus, damit sein Glaube wächst und damit sein Glaube gestärkt ist. Und für uns ist auch gut, weil es ja unseren Glauben auch stärkt und wächst. Und in der Apostelgeschichte am Anfang, da schreibt er ja, dass es da um Jesus geht. Und in den ersten 11 Versen geht es in jedem Vers um Jesus. Alles dreht sich nur um Jesus. Es dreht sich nicht nur um das Christentum, so an sich als eine Religion, sondern es dreht sich um Jesus. Ein Christentum ohne Christus ist kein Christentum. Dann ist es nur irgendwie irgendwas Ethisches. Und Lukas berichtet, dass Jesus auferstanden ist. Er war 40 Tage nach seinem Tod auf der Erde und hat da gelebt und hat sich 40 Tage Menschen gezeigt. Er hat gezeigt, dass er lebendig ist. Er hat Beweise für seine Lebendigkeit gegeben, indem er mit Leuten gegessen hat. Er hat Gemeinschaft mit ihnen gehabt. Er hat gezeigt, dass er kein Geist ist, weil Geister haben keine Materie, können nicht essen. Und Jesus hat diese 40 Tage nach seiner Auferstehung genutzt, um mit seinen Jüngern, mit den Aposteln über das Reich Gottes zu sprechen. Was ist das Reich Gottes? Das ist ein wichtiges Thema, das Reich Gottes. Das werden wir uns in der Zukunft auch weiter anschauen. Was ist das Reich Gottes? Die Jünger haben das zuerst gar nicht richtig verstanden, was Reich Gottes ist. Sie dachten, das wäre ein politisches System, wo Jesus der König der Israeliten ist, also der Gesalbte, und dachten, Jesus wird sich von den Jüngern befreien und dann sein Reich aufstellen. Und das ist auch witzig, das denken ja auch viele, also in China wahrscheinlich denken die das auch und die Russen haben das damals auch gedacht, dass die Christen, wenn die vom Reich Gottes und sowas sprechen, dass das eine politische Macht ist, die da entgegenwirkt, deswegen wollten sie die auch, haben sie die auch unterdrückt. Aber das Reich Gottes, da geht es um was anderes. Das Reich Gottes ist in erster Linie ein geistliches Reich. Das Reich Gottes ist das Ergebnis der Mission Gottes. Das Reich Gottes ist das Ergebnis der Mission Gottes, seine in Sünden gefangene Schöpfung zu befreien und zu erneuern. Ich lese das nochmal. Das Reich Gottes ist das Ergebnis der Mission Gottes, seine in Sünde gefangene Schöpfung zu befreien und zu erneuern. Das ist das Reich Gottes. Im Reich Gottes geht es allein um Jesus. Hier in der Gemeinde geht es allein um Jesus, der seine Schöpfung zurückerobert von Macht der Sünde, von dem, was uns gefangen hält. von Macht der Sünde und von dämonischen Kräften und von schlimmen Sachen, die einfach sich in dieser Welt etabliert haben. Er befreit Menschen aus der Macht der Sünde und des Todes und sammelt sie in der Kirche. Das ist das Reich Gottes. Und Jesus sendet die Leute, die er gesammelt hat, quasi seine Soldaten, seine Untertanen, die er sammelt, die sendet er auch wieder aus, damit sie weiter Reich Gottes bauen, damit Reich Gottes ausgebreitet wird. Und es geht in der Mission Gottes geht's darum, Menschen zu retten. Und so nehmen seine Soldaten, seine Untertanen, die Christen quasi, die Jünger, nehmen teil an dieser Rettungsmission Gottes. Und wir müssen damit leben, dass das Reich Gottes hier auf dieser Erde noch nicht komplett ist, sondern dass es erst in Zukunft aufgebaut wird. Es ist noch nicht perfekt. Und wir sehnen uns quasi danach, dass das Reich Gottes komplett vollendet wird. Am Ende, wo wir lesen in der Offenbarung, wo es kein Tod, kein Schmerz, keine Tränen mehr sein werden. Und bis dahin ist es Auftrag der Kirche, an der Mission Gottes teilzunehmen. Reich Gottes zu bauen. Das ist unser Auftrag. Zeig mir das Bild von der Rettungsinsel. Ja. Das ist ein Bild von Gemeinde, wie es manche denken. Es gibt Gemeinden, die glauben, Reich Gottes ist wie so eine Rettungsinsel, wo hier die Kollegen, die Leute alle da reinkommen und Jesus sammelt quasi seine Gläubigen, seine Gemeinde, seine Kinder, sammelt er quasi in dieser Rettungsboje, in dieser Rettungsinsel und irgendwann kommt er mit einem Hubschrauber und holt sie ab. Entrückung. Und so lange sitzen die da und dann treiben die durchs Meer und wenn die dann irgendjemand finden, der auf sie zuschwimmt und rein will, dann holen sie ihn rein, aber sonst treiben die einfach umher. Das ist nicht Mission Gottes. Das ist nicht das, was uns die Bibel sagt, was Mission Gottes ist oder Reich Gottes. Die Mission Gottes ist immer aktiv. Machen wir das nächste Bild. Das ist Mission Gottes. Also es war bei mir am Computer ein bisschen größer. Ich hoffe, das seht ihr. Das ist ein Flugzeugträger. Ein Kampfschiff. Mit einem Nuklearreaktor. Ja? Das Ding kann bis zur Ewigkeit, bis er Jesus wiederkommt, auf dem Wasser. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich so stimmt, aber die können ja fast ewig, können die auf dem Wasser unterwegs sein. Autark. Die haben da eine Kraft, eine Power. Ja, die hat so eine Rettungsinsel nicht. Da gibt es so kleine Paddel, da könnte man ein bisschen paddeln. Da muss man sich nur koordinieren, dass man nicht im Kreis paddelt. Aber das Ding hat Power. Das ist groß, das ist schwer, das hat Metall, das ist heftig, das hat Kraft, das hat Energie. Ja, und das ist Gemeinde. Und das Ding ist genauso ausgestattet, der Flugzeugträger, um die Mission zu erfüllen. Die Mission einer Rettungsinsel ist, dass Leute, die gerettet sind, dass die Schutz haben vor Kälte, vor Wasser, da gibt es ein bisschen was zu essen drin und dass die ausharren, bis Rettung kommt. Das Ding schickt man raus, um Leute zu retten. Das Ding ist unterwegs, um zu kämpfen, um zu erobern. Damit, das treibt nicht vor sich hin, das hat ein Ziel, das fährt irgendwo hin und erfüllt einen Auftrag, eine Mission. Nämlich die Mission, die ihnen gegeben ist, ja. Weil sonst baut man nicht so ein milliardenschweres Ding, um einfach nur, damit sich das rumtreibt. Und genauso ist Gemeinde. Ihr sitzt quasi hier, alle jetzt in der Offiziersmesse, ne, und werdet auf den Auftrag Gottes eingeschworen. Ihr sitzt im Grunde auf so einem Flugzeugträger. Ne? Klar gibt es auch welche, die denken, die sind auf einem Luxusdampfer oder auf einer Rettungsinsel. Ne? Aber im Grunde sind hier alle auf den Flugzeugträger. Und wir schiffen durch das Meer der Zeit und der Geschichte und haben einen Auftrag. Und wir sind aktiv unterwegs als Christen, um Menschen zu retten, die gute Botschaft weiterzugeben, um Leute aus dem Wasser zu holen, um Land einzunehmen, um Schiffe zu versenken, ja, um Frieden zu bringen den Leuten, um Menschen zu befreien, indem wir denen die gute Nachricht Gottes bringen. Indem wir Hand anlegen und Leuten helfen, auch die, die es nicht verdient haben, oder denen die Liebe Gottes entgegenbringen im Wort und Tat. Das ist unser Auftrag. Und wir haben Power. Und wir sind schwer. Ist so ein, hier so eine Gemeinde oder so eine Flugzeugträgergemeinde, da kann auch ein Wind kommen, ein Orkan oder ein Sturm, da lacht der Flugzeugträger drüber. So eine Rettungsinsel macht blub und geht irgendwann unter. Da musst du Angst vor Haie haben, dass sie nicht von unten irgendwie da hochkommen und das Ding kaputt beißen. Da brauchst du keine Angst zu haben. Da gibt's ein Lazarett, da gibt's eine Kantine, ja, da gibt's alles das, was man braucht auf dem Flugzeugträger. Und auf dem Flugzeugträger gibt's auch viele Aufgaben. Damit das Ding funktioniert, muss man ein eingespieltes Team sein. Da muss jeder wissen, was er zu tun hat und auf seinen und auch eine Aufgabe haben und am rechten Platz sein. Da ist es ganz wichtig, wer mal, ein Freund von mir, der hat auf dem Flugzeugträger gearbeitet, der hat auch gesagt, da wusste jeder hundertprozentig, was seine Aufgaben ist. Jeder wurde gabenorientiert eingesetzt. Ja? Also wenn jemand nicht gut rechnen konnte oder sowas, der wurde dann nicht in der Navigation eingesetzt. Und so hat jeder da seine Aufgabe und jeder wird da eingeteilt und da gibt es Schichtdienst und da gibt es auch Phasen der Entspannung, wo Leute sich ausruhen können, aber sonst arbeiteten alle hier zusammen und erledigen quasi diesen Auftrag, um die Mission Gottes, also um die Mission zu erfüllen. Und in der Gemeinde ist es ja auch so, um die Mission Gottes zu erfüllen, ist gut, dass jeder weiß, wo gehöre ich hin, was sind meine Gaben, was kann ich. Und dass alle wissen, ja, wir haben dieses eine Ziel, Menschen zu retten, um Menschen ja zu Jesus zu bringen. Und wir haben Power, wir haben Kraft. Aus eigener Kraft und Stärke, also wenn du das Ding versuchst zu rudern, oder du schmeißt irgendjemand rein mit so einer Leine und er versucht das zu ziehen und andere schwimmen von hinten und versuchen das zu drücken, da kriegst du das Ding nicht bewegt. Da brauchst du schon richtig viel Kraft. Aus eigener Kraft kannst du das Ding nicht antreiben. Da brauchst du schon einen Nuklearreaktor. Und auch die Gemeinde braucht einen Nuklearreaktor und die hat auch einen Nuklearreaktor. Wisst ihr, wer das ist? Der Holy Spirit, der Heilige Geist, genau. Aus eigener Kraft können wir nicht Gottes Reich bauen und die Mission erfüllen, da brauchen wir den Heiligen Geist zu. Und in der Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus ihnen das auch. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, ja, vom Flugzeugträger auf die Gemeinde, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet sein. Das ist der Nuklearantrieb. Und dieses Wort Kraft im Griechischen, da haben wir das Wort Dynamit her, Dynamis. Das ist Kraft, das ist Power. Und man kann das ja unterscheiden, ob es ein China-Böller ist oder eine Stange Dynamit. Das knallt ganz anders. Also da ist richtig viel Kraft hinter. Und ihr werdet mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Um an Gottes Mission dran teilzunehmen und wirklich aktiv was zu bewegen, um wirklich Reich Gottes zu bauen, brauchen wir den Heiligen Geist. Francis Chan, das ist ein amerikanischer Pastor, der hat mal ein Buch geschrieben, Heiliger Geist, der vergessene Gott. Was er damit meint ist, dass er in seiner Gemeinde, dort wo er Pastor war und in seinem Leben, sehr viel aus eigener Kraft gemacht hat. Nicht aus der Kraft des Heiligen Geistes, sondern aus eigener Kraft hat er gelebt. Und er hat aus eigener Kraft versucht, Reich Gottes zu bauen. Und es hat sich dann gewundert, warum passiert eigentlich nichts? Warum bekehren sich keine Menschen? Warum ist meine Predigt kraftlos oder mein Dienst kraftlos? Warum dümpeln wir so vor uns hin? Und hat dann auch die Apostelgeschichte gelesen und andere Schriften. Und ihm ist das dann so oft wie Schuppen von den Augen gefallen. Wir brauchen den Heiligen Geist, die Kraft des Heiligen Geistes, um Reich Gottes zu bauen. Nur war das Problem, dass in seiner Theologie kein Platz war für Heiliger Geist. Und es ist ja so, man kriegt unterschiedliche Reaktionen, wenn man vom Heiligen Geist spricht. Die einen kriegen so ein nervöses Zucken im Auge, ja. Die haben gleich Angst, haben so hypercharismatische vor Augen, die schon Fahnen durch die Gegend schwenken, um den Heiligen Geist im Raum zu verteilen und in Zungen singen dann oder irgendwelche anderen Sachen, ja. Die anderen hätten gern die Fahnen, ja. und würden das gerne machen. Aber es gibt ja so ganz unterschiedliche Assoziationen, wenn es um Heiligen Geist geht. Und ja, wir werden uns im Laufe der Apostelgeschichte einfach mit dem Heiligen Geist beschäftigen, weil an den kommen wir nicht dran vorbei und den brauchen wir. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, um Gemeinde zu bauen. Und dann werden wir uns anschauen, was die Schrift, was die Bibel über den Heiligen Geist und über die Kraft des Heiligen Geistes sagt. Fakt ist, dass wir ihn brauchen und dass wir eine Theologie des Heiligen Geistes brauchen. Dass wir wissen, wie wirkt der Heilige Geist? Wie zeigt sich das in meinem Leben? Wie lebe ich aus der Kraft des Heiligen Geistes? Und das ist auch so mein Anliegen für mich und für dich ist, dass wir das für uns herausfinden auf dieser Reise. Dass jeder Christ, jeder, den Jesus lieb hat, hat den Heiligen Geist. Die Frage ist, leben wir aus der Kraft des Heiligen Geistes? Oder nicht? Und wie sieht das aus? Weil den Heiligen Geist brauchen wir, weil, das haben wir gelesen, er befähigt uns, Zeugen zu sein. Ja? Jesus Tod und Auferstehung zu verkündigen, den Leuten zu verkündigen, dass Jesus Christus, dass Gott auf die Erde gekommen ist, um Menschen zu erlösen, um Menschen zu retten und ihnen diese frohe Botschaft geben. Und der Heilige Geist wirkt dann in den Menschen und verändert sie. Und um verändert zu werden, brauchen wir den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist passiert nur eine oberflächliche Veränderung. Wenn sich jemand bekehrt ohne den Heiligen Geist, dann ist er nicht bekehrt. Dann gehört er immer noch zu dieser Welt. Und wir brauchen diese Kraft, um Reich Gottes zu bauen, damit das Bestand hat. Und wenn wir als Gemeinde und jeder von uns persönlich aus der Kraft des Heiligen Geistes lebt, dann wird sich Reich Gottes gestalten. Dann wird es passieren. Dann wird Reich Gottes Gestalt annehmen. Und das ist mein Gebet, und da bitte ich jetzt auch für, dass wir das wirklich erleben. Die Kraft des Heiligen Geistes, die uns befähigt, Zeugen Christi zu sein. Herr Vater, ich danke dir für die Apostelgeschichte. Ich danke dir dafür, dass das so voll ist von deinen Wirken und Handeln in dieser Welt. Dass, ja, Jesus, dass du deinen Geist auf uns gesandt hast, um uns zu erfüllen, uns zu verändern, um uns Power zu geben, Kraft zu geben, deine Mission weiterzuführen mit dir, du in uns, in dieser Welt. Wir sind hier nicht einfach so auf Spaß auf einer Rettungsinsel und warten darauf, dass du uns abholst und uns entrückst, sondern du hast einen Auftrag für uns. Du sendest uns aus wie Soldaten, um Menschen zu befreien, um Land für dich einzunehmen, um Reich Gottes auf dieser Erde weiter auszubreiten, bis du wiederkommst und es vollendest. Und so bitte ich dich für uns, dass du wirklich die Kraft des Heiligen Geistes auf uns ausschüttest, so wie wir es ja auch im Pfingsten gesehen haben, dass wir immer mehr lernen, was es bedeutet, aus der Kraft des Heiligen Geistes zu leben, aus der Abhängigkeit zu dir und weniger aus unserer menschlichen Kraft, die nicht viel bewirkt. So bitte ich dich, dass du uns das schenkst, uns zeigst und uns einfach veränderst auf dieser Reise durch die Apostelgeschichte. Amen. Wir wollen jetzt das Abendmahl.